Das Thema in dieser Morgenstunde lautet der wahrhaftige Weinstock. Wir lesen Johannes Kapitel 15, die Verse 1 bis 8. Ich bin der wahrhaftige Weinstock und mein Vater ist der Landwirt. Jede Rebe in mir, die nicht Frucht trägt, nimmt er weg, und jede, die Frucht trägt, reinigt er, auf dass sie mehr Frucht trage. Ihr seid schon reine wegen des Wortes, welches ich zu euch gesprochen habe. Bleibt in mir und ich in euch. So wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht zu tragen vermag, wenn sie nicht in dem Weinstock bleibe, also aber auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr die Reben. Der in mir bleibt und ich in ihm, dieser trägt viel Frucht. Da ihr getrennt von mir nichts zu tun vermögt, ja, nicht eines. Wenn jemand nicht in mir bleibt, wird er hinausgeworfen, wie die Rebe und vertrocknet. Und sie sammeln sie und werfen sie hinein in das Feuer und sie verbrennt. Wenn ihr in mir bleibt und meine Reden in euch bleiben, so werdet ihr bitten, welches ihr wollt, und es wird euch werden. In diesem wird mein Vater verherrlicht, auf dass ihr viel Frucht tragt und meine Lernenden werdet.
Wir hatten ja in Johannes Kapitel 14 die letzten beiden Male, wo ich dran war, uns damit beschäftigt, dass Jesus der einzige Weg zum Vater ist. Und anschließend dann hat er erklärt, warum das so ist. Und was noch wichtiger ist, dass auch wir eine gewisse Verpflichtung haben, auch wenn er alles macht, nämlich die Innenziele, die er uns gegeben hat, die vom Vater stammen, zu hüten. Und wer in diesem Wort, in dem Hüten des Wortes und der Innenziele lebt und wandelt und handelt und denkt, der hat dann die Garantie, das war der Schluss, die Garantie der Liebe Gottes, die in uns ausgegossen wurde durch den Heiligen Geist, nach Römer 5, Vers 5. Und als wäre es nicht genug, er hat ja auch viel gesagt zu seinen Lernenden, was sie nicht verstanden haben, geht es jetzt, wie eben in dem Text auch gehört, weiter, dass er dann das Bild des Weinstockes bringt. Mir ist eben noch, hier während Reinhold das gelesen hat, fiel mir ein, wenn der Weinstock Frucht tragen will, braucht er Reben, gell? Ohne die geht das gar nicht. Das war eben ein spontaner Gedanke, der mir daheim noch nicht gekommen ist. Und das ist auch interessant, wenn Jesus schon dieses Bild gebraucht, dann ist doch die Leibesgemeinde für das Fruchttragen eine notwendige Voraussetzung. Das vorweggeschickt. So, jetzt zum Thema. Wenn er sagt, ich bin der wahrhaftige Weinstock, dann würde das doch bedeuten für mich, da gibt es noch andere Weinstöcke. Weil wenn er der Wahrhaftige ist, muss es eine andere geben. Wir reden ja nicht von den Weinstöcken, die da am Rheinufer irgendwo stehen oder in der Mosel, gell? Also diese buchstäblichen Weinstöcke. Es geht um eine geistliche Formation, um einen Organismus, den ja ein Weinstock auch darstellt. Das würde also bedeuten, wenn es noch mehr Weinstöcke gibt, müsste es auch noch mehr solche, wie wir nachher sehen werden, religiöse Organisationen, Formationen, wie auch immer, geben, die eben nicht wahrhaftig sind, weil ihnen die Autorisierung von Gott fehlt. Was mir jetzt wichtig ist, um die Tragweite dieses Weinstocksgedanken richtig zu verstehen, wäre es nochmal wichtig, vorher darüber nachzudenken, wenn ihr hier sagt, ich bin, das ist ja diese Ich-Bin-Worte, mit denen will ich mich auch gleich noch etwas beschäftigen, diese Ich-Bin-Worte, die er 45 Mal im Johannesevangelium für sich in Anspruch nimmt, die haben ja eine ganz tiefe Bedeutung, wenn es um seine wesenhafte Göttlichkeit geht. Und auch hier erkennen wir dann, und ich finde es auch interessant, dass sogar ein ganz maßgebliches theologisches Wörterbuch in diese Richtung denkt, dass wir sagen können, es ist die Hervorhebung der Göttlichkeit Jesu, dieses Weinstockes, dessen Teil wir sein dürfen, wenn wir dem zugeordnet sind und das glauben können. Und deswegen, dieses Ich bin, ist ja, es kommt ja aus dem Alten Testament. Wir haben in 5. Mose 32, Vers 39, das Lied des Moses, wo er ihnen die ganze Geschichte Israels vorsingt. Und da drin heißt es dann an einer Stelle, eben in Vers 39, Yahweh spricht hier in hebräischer Sprache durch Mose und sagt, denn ich bin er, gell? So hebräisch, ki, ani, ani, ju, musst jetzt nicht hebräisch lernen, denn ich, er, also so würde das wörtlich heißen. Wir müssen sagen, denn ich bin er oder ich bin es, gell? Je nachdem, damit das ein gescheiter Satz wird in Deutsch. Und diesen Ausspruch hat die Septuaginta, das ist ja die griechische Übersetzung des Alten Testamentes, die 200 vor Christus fertiggestellt worden ist, die hat diesen Satz in Griechisch wiedergegeben mit, denn ich bin, gell? Auf Griechisch natürlich. Und die andere Stelle am Dornbusch, da redet ja auch der Herr durch das Feuer, den Engel, der das Feuer darstellt, zu Mose. Und da sagt er doch wörtlich, ich werde, welcher ich werde, gell? Ich je, Asher, ich je, Hebräisch. Und die Septuaginta übersetzt diese Worte, die ganz anders klingen als dem Lied des Moses, auch mit der Formulierung, ich bin, im Griechischen. Das heißt also, die Bibelblätter, die der Apostel Paulus mit sich rumgetragen hat und die auch andere Bibellehrer damals hatten, war ja Septuaginta im Griechischen des Neuen Testamentes, und die Tora stand ja in der Synagoge, die wurde aufgerollt und daraus vorgelesen, die hat keiner mit raus rumgeschleppt. Die hatten also die Septuaginta im Grunde dabei als Bibel, was du bei Paulus ganz deutlich auch nachlesen kannst, weil er alleine 75 Mal im Römerbrief aus der Septuaginta zitiert. Das kannst du ja auch Wort für Wort nachprüfen, weil manche Texte nicht ganz stimmen. Und da sagen ja manche Brüder, Septuaginta ist nichts, vergiss es, die ist falsch. Aber wenn Paulus die gebraucht und der Geist das im Neuen Testament sozusagen sanktioniert, dann muss ich zumindest die 75 Stellen im Römerbrief als Geist gegeben hinnehmen, auch wenn die zum Teil abweichen zum Alten Testament. Das hat auch, wäre ein extra Thema, heilsgeschichtliche Gründe natürlich, weil das Neue Testament etwas weiterführt. So, und jetzt, das muss man jetzt wissen, dass also der alttestamentliche Gott in der Septuaginta des ersten Jahrhunderts, der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes, der Ich Bin war. Und immer dann, wenn Jesus aufgetreten ist und hat gesagt, Ich Bin, hat jeder Theologe des ersten Jahrhunderts gesagt, der stellt sich Gott gleich, gell? Weil er sagt, Ich Bin der aus dem Alten Testament. Und das muss man im Hinterkopf haben, wenn es auch hier um dieses Ich Bin geht. Und in Johannes 5,18 lesen wir deshalb, wie die Juden reagierten. Da heißt es, sie suchten ihn umzubringen, da er nicht allein den Sabbat auflöste, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte und sich Gott selbst gleich machte. Etwas später wird nochmal gesagt, die Juden antworteten ihm, wegen deiner idealen Werke steinigen wir dich nicht, sondern betreffst der Lästerung, und weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. ich bin, hat er immer gesagt, ich bin. Und es ist interessant, in dem Kommentar zum Neuen Testament von William MacDonald, das ist also nicht der, der die Hamburger macht, gell, das ist ein anderer, den Namen gibt es im Schottischen sehr oft, der hat in seinem Kommentar, schreibt er, interessant, ich zitiere, er bezieht sich auf das Gespräch Jesu mit der Samariterin am Brunnen, gell, und da sagt er hier, ich zitiere jetzt, indem er die Worte Ich Bin, er sagt nur Ich Bin, gebraucht, verwendet er einen der Namen, den Gott sich im Alten Testament gab. Jesus sagt, der Ich Bin redet mit dir, zu der Frau am Brunnen. Gell. Oder mit anderen Worten, Yahweh ist es, der mit dir spricht, der Gott des Alten Testamentes. Jesus verkündigte ihr die erstaunliche Wahrheit, dass in demjenigen, der mit ihr sprach, der von ihr erwartete Messias vor ihr stand und dass er Gott selbst war. Der Yahweh des Alten Testamentes ist der Jesus des Neuen Testamentes. Uns ist das klar, hoffentlich. Aber in dieser Deutlichkeit kann man das selten lesen, weil es gibt immer mehr Leute, auch Verkündiger, die das entweder nicht mehr sehen können oder wollen, oder auf diese Art und Weise wieder zurückkehren ins Alte Testament. Also wenn wir alttestamentlich denken, ohne das Neue, ich fragte gestern jemand, ich war am Bad Kreuznach, sagte jemand zu mir, da gibt es einen Juden hier, der löchert mich und sagt, ihr Christen habt ja keine Wurzeln, gell? Die Juden haben Abraham, die Moslems haben Abraham und wen habt ihr, gell? Und ja, die leben total im Alten Testament, das Neue zählt nicht. Und da gibt es auch in Anführungszeichen Brüder aus unseren Reihen, die mal bei uns waren, gell, die das heute vertreten. Wenn ich das Neue Testament nicht akzeptiere, dann ist es sinnlos, mit so jemandem zu diskutieren darüber. Gell. Die Göttlichkeit Jesu wird weggemacht und er ist halt ein guter Mensch und ein Prophet, bestenfalls noch. Und das Neue Testament zeigt uns aber, und das ist ja autorisiert von Gott, davon sind wir überzeugt, zeigt uns, dass das nicht stimmt. Und unter diesem Gesichtspunkt muss man diese Ich-Bin-Hinweise Jesu auch sehen. Und ich will mal in aller Kürze ein paar davon hier aufzeigen, die uns zeigen, dass das ganz wichtig ist, weil damit auch eine ganz große Wirkung erzielt wurde, damals schon im ersten Jahrhundert, wenn er das gebraucht hat. Bei der Frau am Brunnen war klar, dass da diente das zum Zeugnis. Die rannte ja dann in die Stadt nach Sychar und hat dann den Leuten gesagt, Mensch, am Brunnen, ich glaube, das ist der Messias. Gell? Und dann sind die alle da rausgelaufen und wollten das von ihm natürlich selber hören, dass er das ist. Und das war ein großartiges Zeugnis, weil darauf gründete doch dann auch sein Spruch, seht ihr nicht, die Ernte ist reif, gell? Obwohl die Halme noch grün waren. Und da sieht man, dass der Evangelisationsgedanke oder der Verkündigungsgedanke hier im Vordergrund stand für ihn. Als er mal auf dem Wasser wandelte und seine Lernenden hatten Angst, da hat er zu ihnen gesagt, fürchtet euch nicht, ich bin es. Gell? Also beruhigend, stell dir vor, Jesus käme, legte die Hand auf die Schulter und sagt, sei ganz still, gell? Ich bin da, ich regle die ganzen Weltverhältnisse, wenn wir an das Chaos denken, was da eben so passiert. Ach, dann geht es mir gleich besser, gell, wenn ich das mal direkt fühlen könnte. Aber wir haben das ja im Glauben, dann erfasst das auch schon viel. So, und in Johannes Kapitel 6, da redet er ja oft über seine Göttlichkeit und das als in Form Brot aus dem Himmel oder ihr müsst mein Blut trinken, mein Fleisch essen. Und da sagt er danach, nachdem er 5000 Leuten zu essen gegeben hat, da sagt er, ich bin das Brot des Lebens. Gell? Also was ihr jetzt gegessen habt, das hält nicht lange an, da hast du morgen wieder Hunger. Aber ich bin das Brot des Lebens. Und der von mir isst oder der zu mir kommt, wird keinesfalls hungern und dürsten. Das musst du mal armen Leuten sagen, gell? Damals in den Verhältnissen, dass sie dann ihm nachgelaufen sind, ist kein Wunder. Gell? Aber dann hat er irgendwann gesagt, ihr rennt mir nur nach, weil es was zu essen gibt. Der Rest interessiert euch nicht. Und das ist der Unterschied zwischen denen, die sozusagen irdisch materiell denken und den geistlichen Aspekt dieser Ich-Bin-Worte aus dem Sinn verloren haben. Er ist das lebende Brot. Und der, in Johannes Kapitel 14, in Matthäus und Markus 14 haben wir noch eine Begebenheit. Da ging es um den hohen Priester, wie der da reagiert hat, als Jesus das gesagt hat. Da, Jesus gab ja keine Antwort eine ganze Zeit und dann heißt es hier Markus 14, Vers 6. Er war aber still und antwortete nicht, ja, nicht eines. Nochmals fragte ihn der hohe Priester und sagte zu ihm: Bist du der Christus, also der Messias, der Sohn des Gesegneten? Und Jesus aber sagte: Ich bin es. Und pass auf, und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen, zur Rechten der Vermögenskraft Gottes und mit den Wolken des Himmels kommt. Und der hohe Priester aber seine Untergewänder zerreißend sagt: Was haben wir noch Bedarf an Zeugen? Ihr hört die Lästerung, wie erscheint euch das? Sie aber verurteilten ihn alle zum Tod, dem Tod verfallen zu sein. Und so weiter, haben sie ihn angespuckt und all das. Also diese Ich bin Worte, bist du der Messias, ich bin, das war für die das Reizwort. Und deswegen frage ich mich, wenn die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die Theologen des ersten Jahrhunderts das begriffen haben, warum begreifen wir das heute nicht mehr als Theologen? Dass Jesus der Ich bin, der des Alten Testamentes ist. Die hätten sich doch nie so aufgeregt, wenn die das nicht genau gewusst hätten, dass das so ist. Oder ich denke an die Begebenheit in Johannes 8, wo er dann im Tempel ist, zu den Juden redet und da weist er mit diesen Worten auf seine Präexistenz hin, das ist auch noch schlimmer. Gell? Er sagt: Abraham, euer Vater, verlockte, dass er meinen Tag wahrnehmen sollte und er nahm ihn wahr und wurde erfreut. Daher sagten die Juden zu ihm: Du hast noch nicht 50 Jahre erreicht und hast Abraham gesehen, gell? Hätten wir auch gefragt. Ja? Und Jesus sagt zu ihnen: Amen, Amen, Doppelamen, ich sage euch, ehe Abraham wurde, ich bin. Wieder diese Worte, gell? Das Reizwort. Was haben sie gemacht? Hoben sie Steine auf und wollten ihn steinigen, aber er verbarg sich. War noch nicht so weit. Gell? Und daran siehst du auch wieder, wie provokativ diese Worte gewirkt haben. Ich bin, gell? Ich bin der Weinstock, zu dem ich gleich noch komme. Und dann haben wir Johannes 10, da macht er das, indem er sagt: Ich bin die Tür der Schafe, gell? Ich bin der ideale Hirte. Und erklärt hiermit auch wieder, er ist der einzige Weg, gell, zur Rettung. Er ist der Ich bin, der Gott des Alten Testamentes im Grunde in seiner Wirkung. Wir dürfen hier, das will ich nachher auch nochmal erwähnen, hoffentlich, das nicht verwechseln, die Personalfunktion Vater und Sohn und die Wesenhaftigkeit seiner Göttlichkeit. Gell? Das sind zwei verschiedene Dinge, weil er ja auch gesagt hat, ein paar Verse vorher, der Vater ist größer als ich. Und das wird ja gerne verwendet gegen seine Göttlichkeit. Natürlich ist der Vater größer und der Sohn bleibt immer Sohn. Aber die Göttlichkeit, das Wesen des Vaters und des Sohnes ist eine Einheit. Das ist gleich. Gell? Das kann man, das muss man auseinanderhalten. Als es um die Auferstehung geht, beim Lazarus, Johannes 11, da sagt er doch zu Martha: Habe ich dir nicht gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen würdest? Und sie hat ja gejammert, gell? Warum bist du nicht hier gewesen? Hättest du deinen Freund, den Lazarus, jetzt retten können, der war krank, du machst ja Leute gesund. Gell? Und Jesus hat extra länger gewartet, damit er wirklich stirbt. Gell? Und dann macht Martha ihm Vorwürfe. Und dann sagt er: Ja, du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen, und sagt dann zu ihr, Vers 25, ich bin doch die Auferstehung und das Leben. Was jammerst du, gell, füge ich hinzu. Also die jammern an dem Grab und er ist erregt, weil die immer noch jammern und noch nicht begriffen haben, dass er eigentlich jetzt den Sohn lebend machen könnte. Das haben die nicht geglaubt, gell. Die Mutter hat gesagt: Ja, der wird auferstehen am letzten Tag. Ja, das war ja klar. Aber jetzt, heute, dass du hier bist und auferstehst, das passt nicht zusammen. Also es ging nicht in ihren Kopf. Gell. Und er sagt dann: Ich bin doch die Auferstehung und das Leben. Was jammerst du rum? Gell? Wir hätten da auch so gejammert, gell, wenn wir da gestanden hätten. Also ich versetze mich immer in die Lage dieser Leute damals, wie Jesus mit ihnen umgegangen ist und was er ihnen gesagt hat. Und dann denke ich immer, ich hätte genauso reagiert. Kein Stück anders, gell. Und das muss uns schon klar sein. Wir haben es heute leicht, weil wir zurückgucken, gell? Durch das Neue Testament und die Geschichten, die uns erzählt werden. Ja, was auch darin deutlich wird, dass man das nicht verstanden hat, war ja der Thomas in Johannes 14 dann, wo Jesus zu ihm, zu seinen Lernenden sagt, ihr kennt den Weg, wo ich hingehe und alles, ist euch alles bekannt. Da sagt dann Thomas, wir haben überhaupt keine Ahnung, gell, wo du hingehst und erklär uns das mal. Und dann sagt Jesus doch zu ihm, der berühmte Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Gell. Also was fragst du nach dem Weg? Ich bin doch der Weg. Gell? Und das ist auch wieder so eine Antwort, wo ich mir denke, ja, also Jesus hätte das nicht ein bisschen besser erklären können. Gell? So kriegst du so einen Knochen hingeschmissen und ich bin doch der Weg. Gell? Und was, also versteht ihr mich? Ich denke deshalb daran, weil heute oft gesagt wird, du musst so predigen, dass der Letzte versteht. Gell? Und da bin ich ein bisschen skeptisch, weil das hat weder Paulus noch Jesus haben das gemacht. Sie haben wortgemäß verkündet. Und wer dem Wort zugeordnet ist, der fragt dann, ich weiß nicht, habe ich euch das schon erzählt, plötzlich in einer Versammlung war ja eine Frau da in Freiburg, die war das allererste Mal dort, gell? Und das wusste ich aber nicht. Und die hat dann zwischen rein immer gefragt, was ist Äonisch, was ist Enthüllung, gell? Das hat ihr noch nie gehört. Und dann habe ich das immer erklärt. Und da habe ich dran gemerkt, auch in dem Gespräch danach der Versammlung, die wollte das genau wissen, gell? Auch wenn sie es nicht verstanden hat. Und das ist für mich der Effekt, als Jesus zu seinen Lernenden sagt, in Johannes 6, nachdem er gesagt hat, ihr müsst Fleisch und Blut von mir essen und trinken, als fragt dann, wollt ihr auch weggehen? Und dann sagt der Petrus, ja, wo sollen wir denn hingehen? Gell? Also die haben es nicht verstanden, haben aber gewusst, dass der richtige Ort hier bleibe ich. So ging es mir ja vor 25 Jahren ungefähr bei euch im Hauskreis. Gell? Das wisst ihr ja auch. Da habe ich gedacht, ich weiß gar nicht, was die hier wollen, aber hier bleibe ich. Gell? Und das ist diese innere Gewissheit, die du dann einfach hast, ohne zu verstehen, warum. Gell? Und das sind für mich, also diese Erlebnisse zeigen mir, bleib am Wort, so wörtlich wie möglich, weil den das interessiert, der wird dann fragen, gell, und dabei bleiben. Als Jesus festgenommen wurde, haben diese Worte, dass ich bin, eine ganz besondere Wirkung. Da kam ja Judas mit der Kohorte und den Unterknechten der hohen Priester und sie wollten Jesus festnehmen. Da gibt es einen Dialog in Johannes 18, da steht, da sagt Jesus, wen sucht ihr? Und sie antworteten ihm, Jesus, den Nazarener. Er sagt zu ihm, ich bin es. Das S haben wir angefügt, weil das im Griechischen nicht gebraucht wird. Das brauchst du nur im Deutschen. Er hat gesagt, ich bin. Also ich bin das, den ihr da sucht. Aber auch Judas, der ihn überlieferte, stand mit ihnen. Wie er nun zu ihnen sagte, ich bin es, da gingen sie nach hinten weg und fielen zu Boden. Also diese Gottesworte aus dem Alten Testament, ich bin, die haben faktisch die Feinde umgehauen. So eine Kraft ging davon aus. Und Jesus antwortete dann noch einmal und sagt zu ihnen, ich bin es, wenn ihr mich sucht, so lasst diese weggehen. Also das ich bin, daran siehst du das Wesen dieses ich bin, das ist eine Ausdruck der Göttlichkeit Jesu, gell, damals gewesen. Ein ganz wichtiger Ausspruch, der große Wirkung hatte. Und dann nach seiner Auferstehung, da waren ja seine Lernenden auch wieder ungläubig, gell, ist er das, ist er es nicht. Und dann hat er ja gesagt, in Lukas 24, kannst du das lesen, Vers 39, nehmt wahr meine Hände, meine Füße, dass ich es bin, gell, ich bin es. Und das Größte, was mir hier in dieser ganzen ich bin Geschichte am besten gefällt, ich habe ja noch drei Stück, aber das kommt jetzt, das ist, als Jesus dem Paulus erscheint, gell. Der Paulus war auf dem Weg, Saulus auf dem Weg nach Damaskus, wollte Christen umbringen und dann erscheint ihm der Herr unterwegs als Licht und da sagt uns hier der Bericht, Apostelgeschichte 9, der Lukas hat das aufgeschrieben, beim Gehen aber geschah es, dass er, nämlich Paulus, Damaskus nahte und plötzlich umblitzte ihn Licht aus dem Himmel und auf die Erde fallend hörte er eine Stimme zu ihm sagen, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sagte, wer bist du, Herr? Und was sagt Jesus jetzt? Ich bin Jesus, den du verfolgst. sagt er dem Pharisäer, gell? Dem Pharisäer Jesus sagt er, ich bin. Das hat er ihn überzeugt. Der hat gewusst, der ich bin, der Gott aus dem Alten Testament, für den ich kämpfe, gell? Den will ich, für den bringe ich Christen um, gell? Und jetzt redet er zu mir und sagt, ich bin. Und das hat ihn sofort gepackt und sofort überzeugt. Also die ich bin Worte, daran sehe ich auch, wie gängig die gewesen sind im ersten Jahrhundert unter den Theologen, gell? Dass sogar Paulus davon sofort überzeugt war. Jetzt spricht er zu mir, gell? Der aus dem Alten Testament, und kommt quasi zum Glauben. Ja, der Apostel Johannes, davon berichtet uns dann die Enthüllung zweimal, der hat Jesus gesehen, fiel zu seinen Füßen hin, fürchtet sich, er war ja versetzt im Geist, im Tag des Herrn, und dann die Stelle, wo er dann Jesus ihm sozusagen die Hand, die rechte Hand auf ihn legt, sagt die Enthüllung, und er sagt, ich bin der Erste und der Letzte, fürchte dich nicht. Und auch der Johannes hat sofort gewusst, das ist mein Gott, wie der Thomas auch gesagt hat. Und ganz am Ende der Enthüllung, Kapitel 22, da sagt Jesus ja dann noch einmal, um auch eine heilsgeschichtliche Bestätigung der Samenlinie zu geben, der Samenlinie der Verheißung, das ist auch wichtig, da lesen wir dann im Kapitel 22, Vers 16, dass ich sende meinen Engel, euch diese Ereignisse in den Versammlungen zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der Stern, der Glänzende, der Morgendliche. Und das ist auch interessant, wir haben ein Thema extra, auch hier das Ich bin in die Samenlinie der Verheißung einzubauen, die ja bekanntlich auch stammbaummäßig bei Jesus bis zurück auf Gott geht. Und so dass wir hier auch sehen können, dass auch die fleischliche Abstammungslinie in der Heilsgeschichte eine Rolle spielt. Weil sonst wäre Israel ja zwecklos eigentlich. Und das erklärt mir hier in kurzen Worten auch dieser Vers, dass das auch ein wichtiger Punkt ist für die Samenlinie, die buchstäbliche, fleischliche Samenlinie, die als Heilswerkzeug dient und die wir nicht unterschätzen dürfen. So, ein weiterer Schwerpunkt in dieser Aussage hier im Vers, Vers 1 ist ja, dass er sagt, ich bin der wahrhaftige Weinstock. Und wie an der Einleitung schon gesagt, dieses wahrhaftig legt mir ja nahe, dass es da noch andere gibt. Weil sonst könnte er ja sagen, nur ich bin der Weinstock. Ja. Oder ich bin ein Weinstock von vielen oder wie auch immer. Nein, ich bin der Wahrhaftige. Der Wahrhaftige ist was ganz Besonderes. Und interessant ist, das ist ein maßgebliches theologisches Nachschlagewerk, nämlich das Neue Testament, das Wörterbuch zum Neuen Testament von Gerhard Kittel. Gell? Der Herr Kittel, den habe ich jetzt auch daheim, endlich, hat lange gedauert, und den hätten wir schon viel eher haben müssen. Und da habe ich was gefunden, das glaubst du gar nicht, gell? Die Theologie, für die das ja auch ein maßgebliches Werk ist, sagt jetzt zu diesem wahrhaftig etwas, da musst du ganz genau hinhören, wie sie hier die Göttlichkeit bestätigen, auch in der Verwendung im Johannes. Ich zitiere Kittel mit Unterbrechung. Er sagt, zu dem wahrhaftig, aletinos, griechisch wahrhaftig, im Hellenismus aber bedeutet, wahrhaftig ist das Deutsch, echt, nicht mehr nur im allgemeinen Sinne, sondern meint als Attribut der göttlichen Dinge das einzig wirklich Seiende. Schon ein ganz starker Satz. Also dieses wahrhaftig, das einzig göttlich Seiende. Und meint entsprechend als Attribut dessen überirdischen Charakter. Dieser Sprachgebrauch liegt auch Hebräer 8, Vers 2 vor, wo die im Himmel befindliche Stiftshütte als das wahrhaftige Zelt bezeichnet wird, im Gegensatz zur irdischen. Also er schiebt wieder das wahrhaftig auf die geistliche Ebene im Himmel, gell? Und es kommt noch besser, ein Stück weiter heißt es, ich zitiere, in den Bildworten, in denen Jesus als der wahrhaftige Weinstock dargestellt wird, hat wahrhaftig auch zunächst den Sinn von wirklich oder echt. Aber dieses Echt bedeutet zugleich göttlich, im Gegensatz zur menschlich-irdischen Wirklichkeit. Ja, also, liebe Theologen, wenn ihr das so genau wisst und einer in euer Wörterbuch schreibt, dann wer bin ich, der ich dagegen angehen soll? Gell? Also, der wahrhaftige Weinstock, der göttliche Weinstock, das ist Gotteswesen in der Darstellung im Hellenismus, sagt mir das Wörterbuch. Ich brauche das dafür nicht, um das zu glauben, weil das sagt mir die Bibel im Zusammenhang ja schon, dass das so ist. Gell? Aber ich fand es interessant, dass auch in der Theologie das eigentlich klar sein müsste. Und da frage ich mich, was die Theologiestudenten in ihrer Universität lernen. Gell? Und wenn die fertig sind, haben sie am Ende noch ihren Glauben verloren, weil man dort eben traditionsgemäß solche Dinge nicht lehrt. Gell? Und das finde ich schade. Also der wahrhaftige Weinstock wird hier autorisiert, alleine durch den Gebrauch dieses wahrhaftigen, auch im Griechischen des Neuen Testamentes und vor allem Johannesbrief nach Aussage der Theologen, dass es eine göttliche Ebene ist, also was Besseres, Höheres. Und wenn wir jetzt dran denken, die anderen Weinstöcke, wenn er der wahrhaftige Weinstock ist, was ist dann mit den anderen Weinstöcken? Ja, dann kann ich nur sagen, dann muss es wohl noch andere Organisationen, Religionen, Formationen, Körperschaften geben, was immer das ist, die keine Autorisierung von Gott haben, also nicht die wahrhaftigen Weinstöcke sind. Sonst hätte Jesus doch ein anderes Bild gebrauchen können. Also wir müssen aufpassen, dass wir bei dem wahrhaftigen Weinstock bleiben, dem göttlich autorisierten und nicht uns an irdische Formationen hängen, wie immer sie auch heißen mögen. Und ich komme ja aus so einem falschen Weinstock. Gell? Und der Herr hat uns da rausgeführt, und das ist ja wunderbar. Und bei euch sitzen auch etliche hier, die in falschen Weinstöcken gewesen sind. Und jetzt verstehen wir, warum das so ist. Gut, der wahrhaftige Weinstock. Das Wort wahrhaftig, was diesen Anspruch erhebt nach dem Kittel, nämlich was Göttliches, Geistliches zu sein, dieses wahrhaftig, kommt ja mehrfach vor in Verbindung mit Jesus. Er ist nicht nur der wahrhaftige Weinstock, wie wir hier in Johannes 15 lesen, sondern es fing schon an in Johannes 1, im Vers 9, Jesus ist das wahrhaftige Licht. Er ist das wahrhaftige Licht, das heißt, es gibt kein anderes Licht, was wirklich echt ist, nämlich das Gotteslicht. Und wenn wir an Paulus denken, der sagt, der Satan tritt auf wie ein Engel des Lichts, gell, das falsche Licht. Oder wenn ich an den Mond denke, die Sonne ist das echte Licht, der Mond ist im Grunde an der Nachtschein falsches Licht, er reflektiert ja nur. Und biblisch gesehen ist ja der Mond der Gegenspieler von Jesus. Also auch hier falsches Licht gegenüber wahrhaftigem Licht. In Johannes 4 redet Jesus ja zur Frau am Brunnen, und die Leute aus Jüscha sagen dann zu ihm, ja Jesus, das ist wahrhaftig der Retter des Kosmos. Und jetzt, wenn wir in die Weltgeschichte schauen, dann sehen wir, da gibt es noch andere Retter, die scheinbar Retter sind. Und heilsgeschichtlich denke ich an den auf dem weißen Pferd am Ende, den Antichristen, der kurze Zeit Weltfrieden macht. Und es ist ein Scheinfriede natürlich, und da sehen wir wieder, Jesus ist der wahrhaftige Retter, der das wahrhaftige Licht hat, der wirklich in göttlicher Weise Heilsgeschichte betreibt. Oder Johannes 6, wo es ja um das bekannte Essen des Brotes geht, wie heute schon mal erwähnt, da sagt er, ich bin das wahrhaftige Brot. Und jetzt könnte man, ich erinnere an die Versuchung Jesu in der Wildnis, als der Teufel, nachdem Jesus 40 Tage gefastet hatte, ihn versucht und sagt, du hast doch bestimmt Hunger, gell? Dann hier sind Steine, kannst du zu Brot machen. Und hätte Jesus Steine zu Brot gemacht, hätte er ein heilsgeschichtliches Bild geschaffen, nämlich dass Engel auch Leben vermitteln können. Weil Steine sind ein Bild auf Engel in der Bibel. Und das hat er nicht gemacht, sondern er ist das wahrhaftige Brot. Also auch hier sehen wir, es gibt nur ein Brot, das zum Leben führt. Wir erinnern an das wahrhaftige Zelt, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, Hebräer 8, Vers 12, im Gegensatz zu dem irdischen Zelt, das Original im Himmel, was ja Mose nachbauen sollte. Na, hier gibt es nicht nur in diesem Zusammenhang Zelte, wir können hier zum Beispiel auch die Religionszentren, Tempel, Wallfahrtsorte dieser Welt sehen, als die falschen Zelte, wo die Gläubigen hinmarschieren. Und kürzlich ist er da irgendwo in Mega an Kranum gekippt, gell, wo sie alle hingelaufen sind. Das sind so falsche Zelte, falsche Orte, wo die Religion Menschen verführt. Oder ich erinnere an Johannes 5, wo er vom äonischen Leben spricht und sagt, Jesus ist der Wahrhaftige. Gell. Wir nehmen wahr, dass der Sohn Gottes eintraf und uns eine Denkart gegeben hat, auf dass wir den Wahrhaftigen erkennen. 1. Johannes 5,20 ist eine ganz wichtige Stelle, dass wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott. Das heißt, in Verbindung mit dem Vater die gleiche Göttlichkeit. Und die anderen Götter, davon gibt es jede Menge, gell? Falsche Götter, die keine Autorisierung haben von dem wirklichen Gott, weil wir in der Bibel lesen, Jesus ist der Schöpfer auch der hochrangigen Cherube, der anderen Götter, der falschen Götter oder die sich gegen Gott aufgelehnt haben. In der Enthüllung, in den Sendschreiben, da haben wir Kapitel 3, Vers 7, der Brief an Philadelphia, da sagt Jesus, er ist der Wahrhaftige, der öffnet und schließt. Also auch hier, er ist der Weg zur Rettung, er ist der Entscheider, wer in die Aufenthaltsräume der Gestorbenen reingeht und wieder rauskommt. Und die Religionen weisen uns nicht den Weg zu Gott. Religion heißt, du musst dich anstrengen, damit du zu Gott kommst. Und die Wahrheit, das Wahrhaftige heißt, Jesus kommt und holt dich. Jesus kommt zu dir. Wir machen Bleibestätte bei dir, wenn du die Innenziele, die ich dir gegeben habe, hütest, haben wir gelernt im letzten Kapitel. Oder im Kapitel 3, Vers 14, der Brief an Laodicea, da sagt Jesus, ich bin der Wahrhaftige, nämlich dies sagt der Amen, der Zeuge, der Treue und der Wahrhaftige, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Also er ist der Wahrhaftige, aus dem alles herausgekommen ist. Es gibt keinen anderen. Es gab einen, der hat es versucht, der wollte sich überheben, Ezekiel 28, wollte Gott gleich sein und was mit dem passiert ist, wissen wir, wir glauben, das ist der Tod als erster Feind Gottes, der dann sein Gericht erlebt hat. Und so sehen wir immer wieder, es ist Jesus der Einzige. Gell? Und die letzte Stelle wäre dann Johannes 19, wo er auf dem weißen Pferd reitet und wo es heißt, ich bin der Wahrhaftige, der in Gerechtigkeit richtet und kämpft. Das ist der Gegensatz wieder zu dem weißen Pferd aus dem Kapitel 6 in der Enthüllung. Also Jesus ist in allem der Wahrhaftige, ganz eindeutig. Gell? Und jetzt redet Jesus weiter und sagt in den Versen, die wir vorhin schon gehört haben, mein Vater ist der Landwirt und jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, nimmt er weg. Und jede, die Frucht trägt, reinigt er, auf dass sie mehr Frucht trage. Das heißt, der Originallandwirt ist Gott. Er steht Georges, gell, griechisch Georg, da gibt es sogar den Namen. Und griechisch, ist die Erde und das Ergo ist das Arbeiten. Also ist einer, der Land bearbeitet. Und der Originallandwirt ist also Gott. Und in Paulus schreibt in 1. Korinther 15, denn ebenso wie in Adam alle sterben, also werden an dem Christus alle lebend gemacht, auf das Gott alles in allem sei. Was ist das? Das ist die größte Ernte, die jemals irgendein Landwirt eingebracht hat. Gott ist der Landwirt, der die größte Ernte aller Zeiten für sich in Anspruch nehmen kann, nämlich seine ganze Schöpfung zu ernten und in seine Herrlichkeit zurückzubringen. Also er ist der Landwirt, Jesus ist der Weinstock und der Vater ist der Landwirt, der das Ganze veranlasst, verursacht und zum Ziel bringt. Und wir dürfen Teil davon sein. Und jetzt sagt Jesus hier, es gibt da Reben, verschiedene, gell? Und es gibt Reben, die müssen gereinigt werden und es gibt da Reben, die werden ins Gericht gebracht. Und jetzt sagt er zu seinen Lernenden, ihr seid schon reine, wegen des Wortes, welches ich zu euch gesprochen habe. Also ihr seid schon rein, ich muss euch nicht mehr rein machen. Es gibt also unterschiedliche Reben, gell, an den Weizen. Manche müssen gereinigt werden, manche müssen nicht gereinigt werden. Ist auch interessant. Kannst du wieder an 2. Korinther 5 denken, Vers 10 vielleicht. Und das wollte ich aber jetzt gar nicht, es steht nicht in meinem Manuskript. Jetzt ist interessant, dass als Jesus die Fußwaschung macht, dieser Gedanke auch wieder auftaucht in Johannes 13, wo dann der Petrus sich beklagt erst, du wäschst mir doch nicht die Füße. Und dann hat Jesus gesagt, dann hast du keinen Teil mit mir. Und dann hat Petrus gesagt, ja, dann wasch mich ganz, gell, auch den Kopf mit und die Hände. Das war Petrus. Und dann sagt er, das sagt Jesus ihm, der gebadet worden ist, hat nicht Bedarf, sich zu waschen, außer die Füße, sondern ist ganz rein. Und ihr seid reine, jedoch nicht alle. Also es gab auch, nach seiner Erklärung, Unterschiede. Wie am Weinstock, gibt Reben, die musst du reinmachen, und es gibt Reben, die brauchst du nicht reinmachen. Die sind schon rein. Und wenn wir an dieses Reinigen denken oder Waschen, dann fällt dir doch gleich als Bibelleser ein, dass Paulus gesagt hat, was mit der Ekklesia passiert, wie wird die gereinigt, nach Epheser Kapitel 5, Vers 26, im Bad des Wassers, der Rede, also dem Rhema, dem fließenden Wort Gottes, dem fließenden, dynamischen Wort Gottes, das sagt Paulus, damit wird die Ekklesia gereinigt. Also wir müssen viel von dem Wort aufnehmen in uns, und dann sind wir schon wegen des Wortes, das ich zu euch geredet habe, sagt Jesus, wie eben gelesen, reine. Gell? Und also viel mit dem Wort beschäftigen, macht dich automatisch rein, auch wenn du noch von Adam abstammst und ein Sünder bist. Heilsgeschichtlich bist du sauber. Und das finde ich großartig. Gell? Hier geht es nicht darum, was zu tun. Ne? Ich muss mich gut benehmen, damit Gott mich annimmt. Ne? Im Gegenteil, du musst wissen, wer du bist, welchen Stand du hast, und dann wirst du automatisch besser. Gell? Wir haben gestern in Bad Kreuznach da lange drüber diskutiert. Und das ist Religion. Gell? Gib dir Mühe, damit du ja bei Gott gut dastehst, gell? So mit erhobenen Zeigefinger. Die Bibel sagt gerade das Gegenteil. Die sagt, guck, was dir alles geschenkt ist, in Gnade geschenkt, was für einen Stand du hast. Und dann bin ich so beschämt, dass ich in meinem Leben mir Mühe gebe, ordentlich zu wandeln. Das funktioniert trotzdem nicht immer. Gell? Aber ich habe die Gewissheit, ach, dafür hat er bezahlt. Und ich kann Danke sagen, gell, dass das so ist. Und kann sagen, das mache ich gelegentlich, dann hilft mir, dass es besser wird. Gell? Weil ich kann es nicht immer. Und das sind so Dinge, die unterscheiden uns, oder unterscheiden die Glieder am Leibe des Christus, die Reben am Weinstock, am wahrhaftigen Weinstock, von den falschen Weinstöcken, die in die Irre führen und die dir falsche Ziele vor Augen halten. Wir müssen Gott an uns wirken lassen, das ist das Einzige, gell? Lass ihn an dir wirken, Philipper 2, 12 und 13. So, im zweiten Teil der Rede Jesu, der komme ich jetzt noch, damit ihr nicht hier gar so sehr frieren müsst, weil es heute nicht ganz so warm ist hier. Dann heißt es ja, bleibt in mir und ich in euch, der in mir bleibt und ich in ihm, trägt viel Frucht. Das heißt, die Voraussetzung für das Ineinanderbleiben hat er doch vorher schon im Kapitel 6 erklärt. Nämlich, er hat gesagt, wer mein Fleisch isst, mein Blut trinkt, wer mich als Brot isst, hat äonisches, nämlich göttliches, wesenhaftes Leben in sich selbst. Genau wie ich. Also wir laufen hier herum als unvollkommene Menschen, aber wir haben das Christuswesen durch das Wort aufgenommen, wir haben das Brot des Lebens gegessen, wir haben sein Blut getrunken, sein Fleisch gegessen. Er sagt ja, das Fleisch nutzt gar nichts und das Brot das natürlich auch nicht. Es geht hier um meine Reden, die Geist und Leben sind, das ist ein großer Unterschied. Also es geht immer um das Geistliche, was das Leben vermittelt, nicht das Buchstäbliche. Haben sie natürlich damals nicht so verstanden. Aber der Paulus, und das finde ich immer und immer wieder, der Paulus war einer der wenigen, denen es wohl geschenkt worden ist, auch diese Reden schnell zu erfassen und zu verstehen, worum es geht. Er sagt dann in Galater 2, Vers 20 dann, ja, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber nur im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, Mit welchem Glauben? Dem des Sohnes Gottes in seiner Treue, ja, der mich liebt und sich selbst für mich daneben gegeben hat. Also mein fleischliches Leben lebt auch der Christus. Jetzt darfst du natürlich nicht wieder gnostisch das missbrauchen und sagen, oh, dann ist doch egal, was ich mache, gell, Christus lebt in mir, Halleluja. Das habe ich nie gesagt, gell, sondern hier steht, dass Christus mein Leben lebt, aber das ist kein Freibrief für Verfehlung, weil Paulus ja auch sagt, wenn die Verfehlung groß ist, wird die Gnade noch größer. Also lasst uns mehr verfehlen, gell? Das wurde ihm umgedreht im Mund. Und das ist das, was die Leute immer machen, die die Bibel quasi gnostisch missbrauchen. Da gibt es auch noch den Gläubigen in den Gemeinden genug, die uns sozusagen aufgrund ihrer Einstellung die Worte im Mund umdrehen. Wenn Gott sowieso alle rettet, warum strenge ich mich dann an? Ja, wie oft habe ich das schon gehört? Und das ist genau das falsche Denken. Darum geht es hier überhaupt nicht. Getrennt von mir vermögt ihr gar nichts zu tun, sagt er. Und Paulus sagt, er hat es auch verstanden, nicht, dass wir von uns selber aus tauglich sind, etwas zuzurechnen, als aus uns selber, sondern unsere Tauglichkeit ist von Gott, 2. Korinther 3, 5. Gell? Da hat er es verstanden. Wir sind nicht so gut. Das macht er, gell? Er macht das. Er befähigt uns. Der Geist befähigt uns, auch Frucht zu tragen. Wir empfingen nicht den Geist des Kosmos, sagt Paulus, sondern den Geist, der aus Gott ist, auf dass wir die Tiefen wahrnehmen, die uns von Gott in Gnade geschenkt worden sind, von welchen wir auch sprechen, nicht in Worten gelehrt von menschlicher Weisheit, sondern in Worten gelehrt vom Geist, vom Geist geistliche Sachverhalte mit geistlichen Maßstäben beurteilen. 2. Korinther 2, Vers 12. Das heißt, du wirst befähigt aufgrund der Tatsache, dass du das lebende Wort aufgenommen hast und jetzt Gottes Wesen in dir ist, auch zu unterscheiden, die Geister einmal zum anderen, die göttlichen Sachverhalte zu erkennen. Du hast heilsgeschichtliche Vorstellungen aufgrund dessen. Du weißt was von Heilsgeschichte. Also, verstehst du, das ist ein ganz anderes Leben. Das ist was anderes als in der Religion. Ich kann das gut nachvollziehen, in meiner Religion war das so. Und deswegen ist mir das wichtig, wer noch nie in einer Religion war, kann das vielleicht nicht so nachvollziehen. Du bist ständig unter Druck, ständig wird was verlangt von dir, gell? Und hier sind wir in der Freiheit, die wir nicht missbrauchen, sondern in der Freiheit der Gewissheit. Das Wort macht uns fähig, das Wort macht uns rein, das Wort hält uns fest. Wir sind Teil des wahrhaftigen Weinstocks. Und das ist für mich eine ganz andere Form des Lebens, Denkens und Handelns, weil du mit dieser Gewissheit, Teil dieses göttlichen Wesens zu sein, ich erinnere an das theologische Wörterbuch, gell, dass wenn du diese Gewissheit hast, du ganz anders durch diese Welt gehst. Und das Ganze, das wären die Schlussworte jetzt, das Ganze passiert nur nicht, weil wir so toll sind und weil Gott uns so besonders mag, das macht er trotzdem, sondern das macht er zu seiner Verherrlichung. Es geht um seine Herrlichkeit. In diesem wird mein Vater verherrlicht, auf dass er viel Frucht tragt und meine Lernenden werdet, sagt er hier. Also es geht immer um ihn, weil er uns vervollständigt mit Frucht der Gerechtigkeit, der durch Jesus Christus hinein in Herrlichkeit und Lobpreis Gottes. Paulus hat das begriffen. Sagt er den Philippern, Kapitel 1, Vers 11. Keiner hat es verstanden, viele nicht, Paulus hat es verstanden. Und Petrus in ähnlicher Weise, er sagt, euer Wandel in der Nation führt in Ideal, auf das sie, worin sie gegen euch als Übeltäter sprechen, aus den idealen Werken, die sie anschauen, Gott am Tag des Achttagens verherrlichen mögen. Also unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass unser Wandel im Geiste andere veranlasst, irgendwann auch Gott zu verherrlichen. Das ist der Auftrag. Gell? Also der wahrhaftige Weinstock und seine Frucht dient der Verherrlichung Gottes. Und jetzt kannst du überlegen, bin ich Teil davon, von diesem Weinstock, weil ich durch das in mir aufgenommene Wort Geist und Leben in mir habe, genau wie Jesus das hat. Und diese Erkenntnis, die wünsche ich euch allen von Herzen. Gell? Amen.
Amen.